Ja, tschüss, Kinder. Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe dabei. Gut, ich möchte gerne weitermachen mit dieser Predigtreihe zum Thema geistliche Reife. Geistliche Reife ist hoffentlich etwas, was uns jetzt hier ein bisschen mehr beschäftigt. Denn es ist Gottes Wille, wie es in Kolosser 4, Abvers 12 sagt, dass wir feststehen, dass wir vollkommen sind und dass wir erfüllt sind mit allem, was Gottes Wille ist. Gott möchte nicht, dass wir unmündig sind. Gott möchte nicht, dass wir wie kleine Kinder bleiben, sondern er möchte gerne, dass wir hinwachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Jesus Christus. Und diese Predigtreihe immer wieder beschäftigt uns, diese verschiedenen Punkte. Dieses Thema, was geistliche Reife ist, hat uns jedes Mal beschäftigt und ich möchte es nochmal betonen, bedeutet nämlich nichts anderes als Christus ähnlich zu sein. Epheser 3, Vers 14 sagt denn da, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollendeten Maß der Fülle Christi. Nun, diese Predigtreihe besteht aus einer Einleitung zu geistlicher Reife, wie auch vier Unterpredigten. Ich habe von vier Gewohnheiten gesprochen, die auch natürlich Disziplin erfordern. Diese Disziplin ist immer wieder denn da, weil wenn ich ein Jünger Jesu bin, dann werde ich mit ihm diesen Weg gehen. Die Bibel sagt in Kolosser 3, wir haben den alten Mensch mit seinen Werken ausgezogen. Und wir haben den neuen Mensch angezogen. Und dieser neue Mensch wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, nämlich Jesus. So, unsere vier Punkte, die wir durchnehmen, vor zwei Wochen habe ich mit der Bibel angefangen, mit der Bibel leben. Johannes 8, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird uns frei machen. Zweiter Punkt, davon werde ich heute auch sehr viel erzählen, ist natürlich Gebet. Johannes 15. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Und ihr werdet meine Jünger sein. In zwei Wochen werden wir uns mit diesem Thema stille Zeit auseinandersetzen. Ich habe einfach nur zwei Verse jetzt da eingebaut. Psalm 119. Ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, zu sinnen über dein Wort. Manche Leute stehen früh morgens auf, um über Gottes Wort nachzudenken. Anderen sind eher wie in meiner Person. Matthäus 14. Jesus sagte, als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er alleine auf den Berg, um zu beten, und am Abend war er dort allein. Stille Zeit muss nicht zwangsläufig immer Vormittag sein. Man muss nur eine Zeit finden, wo man das auch mit Gott hat. Und viertens wird uns beschäftigen dieses Thema Gemeinschaft. Auch diesen Vers hören wir nicht zum ersten Mal, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Einführung, was wir gehabt haben und haben werden, nun kommt dieses Thema Gebet. Und das möchte ich auch jetzt hier tun, beten. Jesus Christus, ich möchte da nochmal Dankeschön sagen, dass wir dein Wort hören dürfen. Ich möchte Dankeschön sagen, Herr, dass du mitten unter uns hier bist,
Danke, dass du bei den Kindern draußen bist, dass du hier bist, dass du austeilen möchtest von deiner Fülle, von deiner, ja, dein ganzes Reichtum, Herr Jesus. Hilf uns ganz neu über diesen Thema nachzudenken und schenke uns eine Freude daran, zu beten und mit dir zu reden. Amen.
Ich möchte gerne aus Matthäus 6 einige Verse vorlesen. Ich fange einfach Matthäus 6 auf Vers 1 an. Wer möchte mitlesen, kann das tun. Ich werde dann bis 14 Vers 14 durchlesen. Hütet euch davor, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du einen Armen etwas gibst, dann posaune es nicht heraus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und in jeder Straßenecke, um von allen gelobt zu werden. Das sage ich euch. Diese Leute haben sich ihren Lohn schon selbst ausbezahlt. Wenn du jemand hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Bete auch nicht wie die Heuchler. Sie beten gerne in den Synagogen und in den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selbst ausbezahlt. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Schließ die Tür hinter dir zu, bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht endlose Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würde bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihren schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas bittet. So sollt ihr deshalb beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Und befreie uns vom Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeit. Amen. Und euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergibt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch euer Schuld nicht vergeben. Matthäus 6. Gebet. Nun, ich könnte so viele verschiedene Möglichkeiten aussuchen, über das Thema Gebet zu sprechen. Wir haben gerade eben jetzt in Itzehoe eine Woche lang eine Jugendgruppe von 49 Jugendlichen gehabt aus Nürnberg und Berlin, die bei uns in der Stadt missioniert und evangelisiert haben. Und die haben natürlich auch verschiedene Formen des Gebets auch praktiziert. Manchmal abends haben sie ein proklamierendes Gebet gesprochen, wo sie Gottes Sieg ausgerufen haben. Manchmal auf die Straße und haben mit Straßenpenner und Punks gebetet und Übergabegebete gesprochen. Manchmal haben sie für Heilung gebetet und auch Heilungen sind geschehen. Es sind verschiedene Möglichkeiten zu beten. Wir haben natürlich auch vom Essen gedankt. Nun, wovon soll ich jetzt hier erzählen? Ich habe einfach beschlossen, das durchzunehmen, was Gott uns hier auch in Matthäus 6 gegeben hat. Es geht darum, wie man sein Gebetsleben wieder lebendig machen kann. Wie wir eine richtige Einstellung zu Gebet bekommen. Hier in Vers 5 sehen wir, wie es nicht sein soll. Wir sollten nicht beten wie die Heuchler, die in den Synagogen, man könnte auch austauschen, in die Gemeinde gehen, die draußen an der Straßenecke da stehen und laut beten, damit sie gesehen werden. Denn es geht nicht darum, Menschen zu beeindrucken. Es geht nicht darum, Gott zu beeindrucken, wenn wir beten. Das wird der entfernteste Punkt sein in unserem Leben. Wir haben letztes Jahr einen Alpha-Kurs gehabt und in diesem Alpha-Kurs haben Leute sich bekehrt und diese Menschen sind bei einem Hauskreis reingekommen, wo ich Co-Leiter sein darf und jemand anderes ausbilden darf, der das jetzt übernimmt oder nächste Alpha-Kurs im September anfangen wird. Und es ist schön zu sehen, wie in den letzten 2-3 Monaten diese neu bekehrten Menschen gelernt haben zu beten, laut. Es ist so eine Freude, das erste Mal, wenn jemand saß denn da 3 Monate lang, hat immer so leise mitgebetet und endlich den Mund aufmacht, um Gott zu danken. Da ist wirklich wie ein Vater, der schaut, wie das Kind das erstmal läuft. Da kommt so diese Freude in einem auf. Und das zu sehen, wie der eine das macht und wie der andere dadurch auch Mut bekommt, wie der nächste Mut bekommt, das auch zu tun. Und wie aus einem Zweiergebet plötzlich einem bunten Strauß von Gebete wird, weil man endlich den Mund aufmacht. Nicht um anderen zu beeindrucken, nicht um Gott zu beeindrucken, sondern weil es so innen drin war, man musste es endlich rauslassen, was Gott hineingepflanzt hat. Und die richtige Einstellung ist es natürlich, dass wir gespannt sind. Matthäus 6, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Nun, es gibt natürlich öffentliches Gebet, wo wir auch um Gottes Willen beten dürfen und sollen, wie wir auch gerade im Lobpreiszeit praktiziert haben. Aber es gibt auch stilles Gebet. Die richtige Einstellung ist es natürlich nicht nur entspannt zu sein und mit dem Vater im Himmel zu reden, sondern Gott möchte auch, dass wir sehr konkret sind. Wir sollten nicht beten, wie die klappern, weil sie meinen, gehört zu werden, wenn sie viele Worte machen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Es geht nicht darum, etwas herunterzuleiern. Nun, der eine oder andere hat schon mal mitbekommen, dass ich ein Problem manchmal mit einem Vater unser habe, der heruntergeleiert wird. Wenn man es einfach nur am Ende des Gottesdienstes ranklatscht, ganz bewusst provoziert gesagt, um das einfach einzubauen. Es muss vom Herzen kommen. Wir müssen es beten können, weil wir es meinen und einfach nicht, weil es Programm Punkt 14 ist. Das Vaterunser ist etwas, was wir wirklich vor Gott sagen und nicht einfach, weil es jetzt hier dran ist. Nun, ich bin sogar der Meinung, dass Gott gesagt hat in diesem Wort, so sollt ihr beten. Also es ist ein Mustergebet für uns, damit wir ahnen und auch verstehen können, wie wir beten können. Und da ist sehr, sehr, sehr viel drin. Und deshalb möchte ich diesen Vorbild, was Jesus uns gegeben hat, nehmen, um uns zu zeigen, wie wir auch beten können, auch in unser privates Leben. Nun, wenn ich das Vaterunser anschaue, sehe ich eine erste Möglichkeit, es natürlich zu loben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich beginne damit, dass ich meine Liebe zu Gott Ausdruck gebe. Wie ist es, wenn wir beten? Womit fangen wir an? Herr, ich habe folgendes Problem. Bitte, 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 bitte. Ich fand es interessant, dass die Kinder zuerst Danke gesagt haben. Das ist gut. Vielleicht dürfen wir sogar anfangen, damit Gott zu loben. Auszurufen, wirklich, wer Gott ist. Vater unser im Himmel. Nicht mein Vater im Himmel, ich gehöre zu einer Familie dazu. Nicht Herrscher des Universums, sondern Vater. Geheiligt werde dein Name. Wir loben Gott. Wir preisen Gott. Vielleicht, wenn wir beten, dürfen wir darüber neu nachdenken, ob das stimmt, dass wir häufiger mit Bitten anfangen, als mit Lob. Aber Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir seinen Namen erheben, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen. Und damit fängt Jesus auch hier damit an. Nun, es gibt 2 Wege, Gott zu loben. Anbetung und auch Dank. Gottes Wesen ist und soll die Grundlage für unsere Kühnheit beim Beten sein. Gott antwortet auf die Gebete, indem wir anerkennen, wer er ist. Wenn wir jemals diese Wesensmerkmale Gottes uns angeschaut haben, die die Bibel uns gibt, und lernen, sie auch im Gebet wiederzugeben und Gott einfach zu preisen für das, was er ist, dann haben wir einen ganz großen, empfinde ich, einen Schlüssel erlebt, was wahre Anbetung bedeuten kann. Als Mann, Doppel-N, bin ich manchmal ein bisschen begrenzt in meine Wortwahl, was Gefühle angeht und manchmal auch, wie ich Gott so vorstelle. Gott, Jesus, Heiliger Geist, Vater, Herr auch noch. Aber wie ist Gott? Wenn wir in den Alten Testament reinschauen, sehen wir, wie ein Löwe oder Lamm ist, wie ein König ist, wie er wirklich der Herr aller Herren ist, wie er wirklich Jahwe, der Gott, der mich sieht, der Gott, der da ist, der meine Bedürfnisse stillt. Rufen wir Gott das zu, wer er ist? Haben wir gelernt, Gott wirklich zu sagen, Herr, du Gott des Universums? Haben wir gelernt zu sagen, Vater, der mich wirklich an deine Brust zulässt, dass ich deinen Herzschlag hören darf? Haben wir gelernt, Gott zuzurufen, wer er für uns geworden ist, unser Erlöser, unser Retter, unser Heiland? Wer ist Gott? Welchen Gottesbild haben wir? Wo dürfen wir uns auch biblisch gesehen auch ergänzen lassen? Denn das ist das, was Gott ist. Und unsere Gebete werden nicht erhört, weil wir irgendetwas hier laut oder leise oder 20 Mal oder 200 Mal sagen, sondern weil Gott Gott ist und bleibt. Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott zu danken. Ich glaube, die zweite Sache ist auch immer wieder, Gott anzuerkennen. Ich verpflichte mich dazu, Gottes Wille zu tun. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, auch auf Erden. Wir sagen das. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich würde sagen, oft meine ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe meine eigene Vorstellung. Ja, Gott kann natürlich auch das segnen, was ich manchmal will. Aber sind wir wirklich so weit zu sagen, Herr, ich tue alle meine Pläne, alle meine Wünsche, alle meine Bedürfnisse, die ich habe, an der Seite und ich tue das, was du jetzt willst? Fangen wir den Tag damit an zu sagen, Jesus, mein Terminkalender ist mir wurscht. Was möchtest du? Also meistens nicht. Ich tue das meistens nicht. Aber wenn wir das beten, ist das eigentlich, was wir sagen. Wir legen alles, was wir haben, unser altes Ich, ans Kreuz und ziehen nun das an, was Gott möchte. Und gehen in seinen Auftrag in diese Welt hinein. Und tun nicht mehr das, was unser geplantes, durchorganisiertes Ding zu uns vorsagt, sondern sagen, dein Wille geschehe, dein Reich komme durch mich in meinem Umfeld hinein. Gefährliches Gebet. Gott ist dafür berühmt, berüchtigt, unsere Pläne umzuschmeißen. Weil er Gott ist, souverän, allmächtig. Erkennen wir Gottes Allmacht an, unser Leben. Der Hauptgrund, weshalb wir nicht erleben, dass mehr Leute sich bekehren, ist, dass die Menschen zu stolz sind, Gott an diesen Thron des Herzens ranzulassen. Und der Hauptgrund, weshalb wir als Gemeinde, und ich meine damit die universelle Gemeinde weltweit, so wenig Schlagkraft haben in dieser Welt, ist, dass es zu viel menschelt. Jesus kann mehr mit einem Mann oder einer Frau machen, die 100%ig ihm hingegeben ist, als 100 Menschen, die 90% hingegeben sind. Erleben wir das, wo wir sagen, Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme in meinem Leben und durch mich. Die dritte Ebene, was ich hier sehe, wofür Jesus gebetet hat, war diese Fürsorge. Wir dürfen und sollen Gott bitten, unsere Bedürfnisse auch dafür zu sorgen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Berechtigt, ist gut. Viele Männer und Frauen Gottes haben das wirklich gelernt. Herr, sorge du für mich. Du musst mein Kämpfer sein. Du musst vorausgehen und den Weg für mich ebnen. Wir sind sehr sicherheitsliebende Menschen. Wir beten es zwar nicht, aber meistens meinen wir, Herr, gib uns heute und morgen und auch nächstes Jahr noch alles genug Brot schon heute für die nächste Zeit. Gott ist nicht immer ein Gott, der alles 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre voraus zeitlos lang gehen wird. Tag für Tag. Das Volk Israel dürfte jeden Tag Manne sammeln. Und wenn sie versucht haben, am Anfang genug für die ganze Woche zu sammeln, hat es nach dem zweiten Tag alles geschimmelt. Bis auf Freitag, damit es für den Sabbat, Samstag auch gereicht hatte. Gott wird für uns sorgen. Gott wird für uns sorgen. Sind wir wirklich davon überzeugt, dass Gott für uns sorgen wird? Wir können die Vögel draußen anschauen. Gott sorgt für sie. Gott weiß jedes Haar auf unser Kopf. Wird er nicht dann für uns sorgen? Die Bibel sagt, dass Gott ein guter Vater ist. Und wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, Papa, ich möchte gerne ein bisschen Brot haben, werde ich ihm keine Schlange geben oder keinen Skorpion oder keinen Stein. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel, der gut ist, wirklich euch gute Gaben geben und uns den Heiligen Geist geben. Gott wird unsere Bedürfnisse ausfüllen. Nun, unsere Bedürfnisse sind nicht immer im Einklang mit Gottes Vorstellungen. Wir beten vielleicht für das eine oder andere, wofür er uns gar nicht so vorgesehen hat. Aber Gott wird unsere täglichen Bedürfnisse ausfüllen. Und dafür dürfen wir und sollen wir auch beten. Herr, gib uns täglich unser Brot. Welche Bedürfnisse dürfen wir vor Gott nennen? Alle. Aber auch da möchte ich uns nochmal ermutigen, konkret zu sein. Gott liebt es, wenn seine Kinder konkret sind. Dass wir genau bitten, Herr, du siehst, das und das brauche ich. Herr, du siehst, dass meine Arbeitsstelle momentan absolut einfach unangenehm ist. Und ich bitte wirklich für Gunst bei meinem Vorgesetzten Frau Schmidt oder Herr Schmidt. Ich möchte bitten, dass du mir hilfst, hier und hier und hier. Ich möchte gerne, dass du jetzt hier irgendein Wunder tust und eine Arbeitsstelle oder ein dieses oder jenes möglich machst. Gott ist ein Gott, der unsere Gebete erhören möchte, weil er unser guter Vater ist. Bete darum. Viertens, Vergebung. Ich bitte Gott um die Vergebung meiner Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Wann waren wir das letzte Mal wirklich vor Gott gestanden und gesagt, Herr, ich habe gesündigt. Vergib mir. Nun Gott, ich habe vielleicht was Unrechtes getan und tut mir leid dafür. Herr, ich habe gesündigt. Vergib mir dafür, dass ich genau das und das und das gedacht, getan, gesagt oder auch nicht getan habe. Gerade eben diese Bitte um Vergebung, darin steckt so viel Kraft, wo Gott uns reinwaschen möchte durch den Blut Jesus Christus. Er möchte uns freisetzen von alles, was an Dreck und Schuld an uns haftet. Eine interessante Begebenheit, denn da war, wo Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hat. Und Petrus in seiner Übereifer sagte, Herr, ich möchte gerne, dass du mich überall wäscht, wenn das so wichtig ist. Er sagt, nein, der da reingewaschen ist, muss nicht ganz von Neuem gewaschen werden. Sondern wir müssen nur dafür sorgen, dass das, was in Berührung mit dieser Welt kommt, Hände und Füße, gewaschen werden. Bitten wir täglich darum, um Vergebung, bei Gott, unser Vater. Nun, damit ist es nicht getan. Wir müssen auch für andere Menschen beten und auch diese Menschen auch um Vergebung zusprechen. Bitterkeit, Unvergebenheit, Unversöhntheit, Wut, Ärger, Frust. Alles Indizien zeigen dafür, dass wir mit einem Schuld uns herumschleppen, wo wir anderen nicht vergeben haben. Haben wir gelernt, wirklich anderen Menschen im Gebet auch zu vergeben? Haben wir gelernt zu sagen, Jesus Christus, Brüder oder Schwester so und so, es hat echt richtig wehgetan. Aber dieses möchte ich in deinen Namen vor dein Kreuz bringen und das vergeben. Und jetzt ist es begraben in tiefster Stelle des Meeres und ich werde es nicht mehr hochheben. Ich werde es nicht mehr herholen und das nochmal einen vorhalten. Haben wir gelernt, wirklich die Menschen, die ganz dicht an uns dran sind, zu vergeben? Also unser Partner ist derjenige, der am dichtesten an uns dran ist. Das ist die Person, der am weitesten auch das Messer in unser Herz reinbohren kann. Haben wir gelernt, ja, Vergebung auszusprechen, wo Sachen waren. Wo unsere Kinder uns enttäuscht und verletzt haben, haben wir da Vergebung wirklich vor Gott ausgesprochen. Unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, unsere Verwandten, haben wir denn da Vergebung ausgesprochen? Nicht nur dürfen wir um Vergebung für andere Menschen beten, ich finde auch, dass wir auch Fürbitte für andere Menschen tun dürfen. Nun, das ist ja gar nicht in diesem Gebet richtig hier auch beinhaltet. Aber ich sehe in anderen Stellen im Neuen Testament, dass der eindrückliche Auftrag da ist, Fürbitte für andere Menschen auch zu tun. Und ich baue es ganz konkret auch hier ein. Ramone hat eine Liste, an dem jeden Tag des Monats ein Anliegen dran steht. Ich glaube, die Arche Lübeck steht am Tag 14. Also am jeden 14. des Monats betet sie hier für diese Gemeinde und für die Menschen, die hier sind. Das ist schön. Das heißt, abends, wenn wir zusammen kommen, um auch zu beten und ein bisschen die Bibel immer wieder zu lesen, dann sagt sie, ja, heute ist so und so. Sie holt ihre Liste raus und dann beten wir ganz konkret dafür plus die anderen Anliegen. Als sie nach Itzehoe kam, hat sie eine neue Liste erschaffen und hat neue Sachen da reingetragen. Also die Ältesten sind am einen Tag, der Pastor ist am anderen Tag, meine Kinder sind am einen Tag, ihre Kinder sind am einen Tag, ihre Eltern und Verwandten am einen Tag, meine Verwandtschaft ist am einen Tag. Und wir haben einfach das aufgeteilt in diese 30 verschiedene Dinge. Am Anfang hat sie nur 20 gehabt und immer wieder kamen neue Leute hinzu und ab und zu mal kommt jemand raus und dafür jemand anders rein. Und sie betet jeden Tag, denn gerade eben für diese Anliegen, der für sie ganz wichtig ist. Und auch das fand ich, empfinde ich, ganz, ganz gut. Sechstens sehe ich hier auch, wir dürfen auch um Bewahrung bitten. Auch die Kinder haben das wunderbar auch jetzt hier auch gesagt. Die Bibel drückt es so aus und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich habe einmal für mich einfach entdeckt, dass jede Versuchung ähnlich ist wie ein Zündschnur. Ein Zündschnur kann ich anzünden und da passiert gar nichts. Es sei denn, am Ende irgendwie eine Bombe da ist. Oder irgendetwas, was losgehen soll. Haben wir am Ende unsere Zündschnüre, die Versuchung, die da sind, eine Bombe, eine Gefährdung, der nur darauf wartet, hochzugehen? Haben wir wirklich denn das alles vor Gott gebracht, was diese verborgene Last ist, was wir mit uns herumschleppen? Haben wir jemanden aufgesucht, wo wir die Dinge vor Gott gebracht haben und im Namen Jesus dafür gesorgt haben, dass es getrennt ist, diese Macht des alten Menschen? Bitten wir jeden Tag um geistliche Bewahrung. Beten wir für unsere Kinder, unsere Verwandten, für die Menschen um uns herum und wir segnen sie, wie Jürgen auch so schön sagte. Nicht nur selbst für Bewahrung, sondern für andere. Bevor ich in mein Auto einsteige, oder besser gesagt, nachdem ich im Auto eingestiegen bin, wenn wir mit meiner Familie besonders beten wir dann laut zusammen einfach für Bewahrung, für diese Reise, wo auch immer das hingeht. Und nicht zum Bäcker um die Ecke. Dann schon ein bisschen weiter meistens, wenn wir das so machen. Aber das ist einfach für uns gang und gäbe und Standard. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man immer ohne Probleme, ohne dass jemand anders einen Unfall vor einem baut, dann dort ankommt. Führe uns nicht in Versuchung. Wir merken, dass wir Menschen sind, die versucht werden können. Dass wir Menschen sind, die immer wieder dann da in einer Welt leben, in dem nicht alles gut ist. Erlöse uns. Herr, wir brauchen das, was du am Kreuz für uns getan hast. bewahre du uns. Schenk uns wirklich diese von dir gegebene Erlösung. Und dann zum Schluss sehe ich noch in diesem Gebet, wie es angefangen hat, so hört es auch auf. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich ende damit, dass ich Gott wieder Anbetung bringen darf. Dass ich im Mittelpunkt das bringe, was wirklich im Mittelpunkt sein soll. Gott, sein Reich, seine Kraft, seine Herrlichkeit. Meine Perspektive ändert sich dadurch. Nicht mehr schaue ich auf eine Versuchung, nicht mehr schaue ich auf das, was böse ist, sondern ich schaue auf das, was Gott durch seine Kraft uns gibt. Durch seine Ewigkeit, durch seine Herrlichkeit und in sein Reich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Sind wieder da am Anfang, wo wir sein sollten. Es gibt uns diese Kraft, hinauszugehen jetzt in diese Welt, wo Gott uns haben möchte. Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu beten. Ich persönlich habe einige Monate lang, wenn nicht auch fast ein Jahr lang, jeden Tag einfach die Waffenrüstung Gottes, Epheser 6, angezogen. Ob das Gürtel der Wahrheit war, Panzer der Gerechtigkeit und. Auch das ist möglich. Andere Leute haben dann Bücher darüber geschrieben. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen zum Thema Vater unser und Gebet? Wir haben jetzt so hoch die Frau Anton, die neulich gestorben ist, die erste hauptamtliche Beterin in Zuhoos gehabt. Sie wurde dafür bezahlt, denn da von der Jakobikirche, denn da zu beten und war angestellt und hat Bücher über Gebet geschrieben, 13 gesamt, glaube ich. Hat überall deutschsprachig die verschiedenen Länder durchgereist und Menschen denn da geholfen. Nun, Gebet ist so ein weites Gebiet, dass ich das nur ein bisschen ankratzen könnte heute. Aber dennoch ist die Frage und bleibt die Frage, sind wir wirklich hungrig, eine Begegnung mit Gott im Gebet zu haben? Ist das unser Herzensanliegen, mit Gott zu kommunizieren? Ich nehme an, jeder in diesem Raum war schon mal verliebt. Und ich nehme an, dass jeder, der vielleicht mal verliebt war, weiß, wie es war, wenn man nicht miteinander reden konnte, diese Entfernung. Also entweder damals mit Briefe oder heute quasi nicht erreichbar per Handy, wie auch immer. Und dann wollte man sich wieder sehen und hat man viel einander zu erzählen. Da war eine richtige Sehnsucht danach, den anderen Personen mit denen zu reden. So eine Liebesbeziehung, so eine Beziehung sollten wir auch mit Gott haben, wo wir mit ihm reden dürfen und sollen. Dass es eine Sehnsucht ist, mit Gott zu reden. Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Für mich bedeutet das ganz konkret, immer wieder mit Gott zu reden. Nun, ich muss nicht auf meine Knie gehen, um zu beten. Ich muss nicht, wie die Kinder so schön gesagt haben, meine Hände falten, um zu beten. Ich muss auch nicht meine Augen zumachen, zum Beten. Das wäre beim Autofahren ganz schön gefährlich. Denn sehr viel meiner Zeit verbringe ich mit Gott, auch immer wieder vor der Lenkrad mit Gott im Gespräch, um mit ihm zu beten. Das dürfen wir. Wir dürfen überall, wo wir sind, ob beim Bügelwäsche oder Abwaschen oder Rasenmähen oder Autofahren oder in unserer stille Zeit vor unser Bett gekniet oder sitzend, wo auch immer wir sind, dürfen wir mit Gott in Kontakt treten und mit ihm reden. Und ich ermutige uns dazu, neu darüber nachzudenken, Herr, wie sieht mein Gebetsleben aus? Ist diese Intimität, dieses Verlangen, diese Sehnsucht da? Und wenn nicht, Herr, warum? Warum nicht, Herr? Schenk mir das neu. Ich möchte neu dieses erste Liebe wieder mit dir erleben. Amen. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied